Liebe Brüder und Schwestern, liebe Kinder, Jesus auf dem Berg der Verklärung. Was für ein Ereignis muss das gewesen sein? Es muss so schön gewesen sein, wie nur irgendetwas im Leben dieser drei. Und Petrus möchte dann auch gleich, dass es so bleibt. Herr, lass uns drei Hütten bauen, lass uns hier bleiben. Und ich glaube, das kennen wir. Dass Momente in dieser Welt manches Mal so schön sind, dass wir uns vorkommen wie im Himmel und uns wünschen, so soll es bleiben. Das können Momente ganz großer Freude sein, zum Beispiel, vielleicht als ihr Kinder geboren worden seid. Eine riesige Freude für ihre Eltern, soweit sie da schon wieder fit genug waren für diese Freude. Ja? Momente der Freude sind eigentlich immer Momente der Liebe. Man kann sich auch freuen, wenn man den Jackpot gewonnen hat, aber ob das so die ganz tiefe Freude ist, das wage ich mal zu bezweifeln. Geld macht nicht glücklich, es schadet auch nicht, hat mir mal jemand gesagt. Aber das eigentliche Glück ist doch nicht irgendetwas, was man besitzen könnte, sondern ist immer, dass jemand da ist, der einem gut ist. Wie ihr Kinder geboren worden seid, da wart ihr da. Was für eine Freude für euch, über euch. Ne? Übrigens, diese Freude gilt uns allen. Und der Erste, der sich über uns so freut, ist Gott selbst. Wir sind seine Freude. Es gibt einen Heiligen, der heilige Seraphim von Saro, ein großer russischer Heiliger, der die Menschen oft so begrüßt hat, und zwar nicht nur dahergesagt, sondern was für eine Freude, dich zu sehen. Was kann man dem anderen Schöneres sagen, als dass er für mich froh macht, dass er ein Segen für mich ist. Wie Abraham, von dem wir in der ersten Lesung gehört haben, dem gesagt worden ist, du sollst ein Segen sein. Und so ist Jesus mit diesen Dreien auf dem Berg und sie freuen sich über die Schönheit Jesu, über den Frieden, den himmlischen Frieden. Und dann müssen sie nachher doch den Berg wieder hinunter. Diese Freude geht wieder vorbei. Und man könnte sich fragen, ja, was hat Jesus denn da jetzt veranstaltet? Hat er ihnen eine Freude geschenkt, die dann doch nicht gilt? Ja, das hat schon was von, ja, direkt von Betrug oder von Opium für das Volk, hat Marx einmal gesagt, Reinhard Marx, nicht, sondern der Karl Marx. Gell? Opium für das Volk. Betäubt Jesus hier die drei mit einer großen, großen Freude und nachher kommt er wieder in die Wirklichkeit zurück, die alles andere ist als Freude. Und ist mit uns vielleicht Gott manches Mal so umgegangen? Haben wir nicht Momente der Freude erlebt? Und oft ja auch direkt die Verbindung mit Gott da zusammengestellt, dass wir Gott gedankt haben für diese Freude, dass wir gewusst haben, sie hatte das mit Gott zu tun? Ist das Betrug? Wenn es Betrug wäre, dann wäre es schlimm. Und dann hätten manche recht. Es ist aber ganz anderes als Betrug. Es ist wie ein Schleier, der wegfällt und der hindurchblicken lässt, diese drei, zur wirklichen Schönheit Gottes, die ihnen dann nicht wieder genommen sein soll, sondern die ihnen für die Ewigkeit verheißen ist. Sie täuschen sich nicht, dass Jesus der Grund ihrer Freude ist. Und trotzdem geht dieser Jesus dann mit ihnen einen anderen Weg. Er nimmt sie mit vom Berg hinunter, man möchte sagen, erst einmal in die Alltäglichkeit, und sie scheinen ja auch ganz beruhigt, als es dann heißt, sie sahen nur noch Jesus. Da war die Angst erst einmal wieder weg. Die Angst vor dieser unglaublichen Schönheit und Freude des Himmels. Aber der Weg geht weiter. Jesus nimmt genau diese drei mit in das Gegenteil dieses Berges, in den Graben vor der Stadt Israel, vor der Stadt Jerusalem, am Kidronbach, wo der Garten Gethsemane gelegen ist. Wenig später nimmt er genau diese drei mit in den Garten Gethsemane, wo Jesus alles andere als verklärt erschienen ist. Dort lag er am Boden ganz im Elend, wie nur einer im Elend sein kann, in der Verzweiflung, in der Angst. Blut und Wasser hat er geschwitzt, wegen dem, was kommen würde. Am nächsten Tag, es war der Gründonnerstag, was am Freitag kommen würde. Und er hat durchgerungen sein Ja dazu. Er hat wohl auch durchgerungen, nicht nur den Schmerz, den er dort erleben würde, sondern auch den Grund für diesen Schmerz und den Schmerz der Seele. Den Schmerz, dass wir nicht zu ihm wollten, dem Schmerz, dass wir nicht auf den Anruf unseres Gewissens hören wollten, dass wir nicht auf Gottes Wegen gehen wollten. Wir nennen es die Sünde. Das hat Jesus dort getragen für uns. Und vielleicht zu innerst die Angst in Jesus, ob es denn umsonst wäre. Ob wir seine Liebe, die bis dahin geht, dass sie am Kreuz all unsere Lieblosigkeit trägt, erträgt und uns da hinaustragen möchte, ob wir das denn annehmen wollen oder ob es umsonst ist. Was für ein Kampf, Jesu, dort im Garten Gethsemane. Und dieselben drei sind dabei, die vorher auf dem Berg dabei waren. Was bleibt? Bleiben soll nicht der Garten Gethsemane und das Kreuz. Das Kreuz hat nicht das letzte Wort. Das Kreuz, vom Kreuz herab spricht der Herr das Wort der Erlösung hinein in den Himmel. In diesen Trost, der ewig dauern soll. In diesen Trost, den wir für unsere Verstorbenen erbitten. In jeder Messe ist eine kleine Passage im Hochgebet nachher, bei dem feierlichen Gebet am Altar, wo wir für die Verstorbenen beten. Bei jedem Requiem natürlich ganz im Besonderen noch einmal. Und da erbitten wir einen Frieden, eine Freude, ein in Gott im Frieden sein, das wir uns in dieser Welt gar nicht ausmalen können. Die drei haben es ahnungsweise gesehen, aber auch nicht fassen können. Das soll das Endgültige sein. Und damit das endgültig so ist, kommt Gott, wir könnten sagen, steigt herab von seiner Herrlichkeit und wird ein Mensch, ganz unscheinbar, und steigt sogar hinab bis in die Erniedrigung im Garten Gethsemane und am Kreuz, damit wir dort hineinfinden, in diese Herrlichkeit des Berges Tabor. Überall, wo die Liebe herrscht, ist bereits der Himmel. Und überall, wo die Liebe ist, da wollen wir uns ja auch denken und sagen wir, Herr, lass es so bleiben. Und dann steigt der Herr in die Lieblosigkeit, in unser aller Lieblosigkeit hinab, um uns daraus zu retten, damit für uns diese Erfahrung des Berges Tabors eine endgültige wird, unser endgültiges Sein. Denn dazu hat er uns geschaffen, nicht für weniger. In der ersten Lesung aus dem Buch Genesis hören wir, wie Abraham berufen wird. Und es wird ihm gesagt, dieser wunderschöne Satz, du sollst ein Segen sein. Und dieses Segen sein sollen, das gilt uns allen mit Abraham, das gilt der ganzen Menschheit und allen, die in der abrahamitischen Tradition stehen. Das heißt, dem ganzen jüdischen Volk, dem unser christlicher Glaube entstammt. Wir haben ja den Messias, die Verheißung des Judentums haben wir gefunden und erkannt in Jesus. Auch die Muslime berufen sich auf Abraham. Du sollst ein Segen sein, nichts anderes. Und so sollen wir ein Segen sein mit Jesus selbst, der eigentliche Segen ist. Denn ohne ihn, ohne den Segen Gottes, könnten wir gar nicht Segen sein. Den eigentlichen bringt Gott. Aber dann, wirklich zum Staunen, möchte er, dass wir mit ihm ein Segen sind. Und wenn wir in die Weltgeschichte schauen oder auch nur in unsere eigene, dann sehen wir auch in unser eigenes Leben genug Beispiele, wo wir uns nur wundern können, warum denn der Herrgott möchte, dass wir ein Segen sind, wo wir doch oftmals kein Segen sind oder seinen Segen irgendwie durcheinander bringen. Und doch möchte er, dass wir mit ihm und durch ihn ein Segen sind. Wir werden am Ende des Hochgebetes wieder dieses Gebet hören, durch ihn und mit ihm und in ihm. Also durch Jesus, mit Jesus und in Jesus wollen wir uns ganz Gott anvertrauen. Diese Geste der Darbringung von Brot und Wein, wo Jesus ganz Gott dem Vater gehört und wir mit ihm eben auch. Und so können wir mit ihm ein Segen sein, nicht ohne ihn. Und damit wir das sind, steigt er bis zum Kreuz, um uns dazu zu verhelfen. Er verhilft uns, indem er unser Nicht-Segen sein wollen, unser Nicht-Lieben-Wollen, unsere Anhänglichkeit an das, was dem Leben widerspricht, am Kreuz trägt, uns davon erlöst, es uns vergibt und uns ganz neu befähigt, ein Segen zu sein. Und so betrachtet, liebe Brüder und Schwestern, ist Umkehr etwas viel Schöneres, als wir oftmals denken. Umkehr bedeutet nicht nur, dass wir sozusagen das Unrecht hinter uns lassen und den Blick aber immer noch auf das Unrecht gerichtet halten, dass wir nur ja nicht wieder Unrecht tun, nur ja nicht wieder sündigen. Freilich, es ist auch gut, ab und zu schauen, wo wir denn Unrecht getan haben. Und es braucht Mut, diesen Blick auf unser Unrecht zu richten. Aber der eigentliche Grund für eine Umkehr ist doch nicht der Blick auf das Unrecht, sondern der Blick auf die Güte Gottes, der uns anzieht, der uns umarmen möchte mit seiner Liebe, vom Kreuz herab auch. Und der dann, man höre und staune, uns sagt, du sollst ein Segen sein. Du sollst mit mir und du sollst meinen Segen in die Welt tragen. Ist das nicht anziehend? Ist das nicht etwas, was unserem Leben das eigentliche Leuchten bringt? Dass wir ein Segen sein sollen, weil wir unter dem Segen Gottes stehen? Dahin, liebe Brüder und Schwestern, lohnt es sich doch, den Sinn auszurichten. Da lohnt es sich doch, umzukehren zu diesem Herrn. In ihm finden wir das Leben. Am Berg Tabor leuchtet es auf und es geht manches Mal durch manche dunkle Zeiten hindurch. Und auch da, und das soll der letzte kleine Gedanke sein, bittet der Herr uns, dass wir nicht irre werden an ihm, dass wir uns festhalten, wenn nicht immer alles Tabor ist, alles Herrlichkeit, Schau der Herrlichkeit Gottes, sondern manches Mal auch ein mit dem Herrn durch das Kreuz gehen. Auch das kennen wir als Christen und das erspart uns der Herr nicht. Wir sollen unser Kreuz auf uns nehmen und mit ihm gehen. Und dann werden wir mit ihm auch in dieser Zeit und eines Tages endgültig seine Nähe, seinen Frieden, seine Herrlichkeit erleben. Bleiben wir beim Herrn, dann finden wir das Leben, dann werden wir selbst mit ihm zum Segen. Amen.